Wer von euch hat die Insta-Story heute zum Jugendabend gesehen? Ja, da muss ich das aufklären. Also das geht heute tatsächlich nicht um die Ehe von Christian, sondern um Ehe. Genau, da stand ja Thema Ehe von Christian, ne? So. Genau, also ohne Anführungszeichen oder so. Aber genau, heute geht es um Ehe, aber nicht um meine. Also vielleicht werde ich auch Erfahrungen von mir erzählen, aber es geht um das allgemeine Thema. Genau, Ehe. Wir wollen heute über das Thema Ehe nachdenken. Und da ist ja erstmal die Frage, was ist das überhaupt? Was ist Ehe? Wozu heiratet man überhaupt? Warum finden sich Mann und Frau, treten vor ein Traualtar und werden Mann und Frau und werden ein Ehepaar? Was ist der Zweck von Ehe? Also was hat man davon? Wozu machen Menschen das? Und ich glaube, heute gibt es viele schräge Vorstellungen zum Thema Ehe, weil es leider sehr viele schlechte Ehen gibt, die wir in unserem Umfeld haben, die du vielleicht kennst. Es gibt auch viele gescheiterte Ehen, wo Ehen in die Brüche gehen, wo Scheidung da ist und wo auch viel Leid dadurch entstanden ist. Und wir haben, glaube ich, die Situation, dass wir nicht mehr so viele gute Vorbilder haben, weil eben bei den Ehen vieles im Argen ist. Und dazu kommt auch noch, dass wir eine unbiblische Sicht auf Ehe zum Beispiel in Filmen oder Serien vermittelt bekommen. Also wenn überhaupt geheiratet wird, dann ist das immer auch irgendwie Krisen und Leid behaftet und ist halt auch schnell mal zu beenden, wenn es irgendwie nicht so gut läuft zum Beispiel, ne? Und deswegen kann es sein, dass wir so auch ein unbiblisches Denken über Ehe entwickeln und in unseren Köpfen haben. Und das ist äußerst fatal, weil Ehe wirklich etwas Fantastisches ist, wo Gott uns ein großes Geschenk gemacht hat. Und da ist es sehr wichtig, dass wir da die biblischen Gedanken oder Prinzipien auch verstehen. Tim Keller hat mal geschrieben, früher erwartete man von der Ehe und Familie, genau, kannst du einmal das Zitat anwerfen, ne? Von der Ehe und Familie Liebe, Geborgenheit und Sicherheit. Aber für den Sinn des Lebens, die Zukunftshoffnung, den moralischen Kompass und die Selbstidentität waren Gott und das Leben nach dem Tod zuständig. Doch in unserer heutigen Kultur haben wir gelernt, dass man sich auf Gott und das Jenseits, so es dann geben sollte, nicht verlassen kann. Die so entstandene Lücke musste etwas füllen und oft ist dieses Etwas die romantische Liebe. Wir erwarten von Sex und Liebe das, was wir früher von Gott erwarteten. Und weil eben so viele falsche Vorstellungen zum Thema Ehe kursieren, beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Ehe. Wir wollen also in die Bibel schauen und gucken, was Gott zum Thema Ehe zu sagen hat. Wir wollen euch damit sozusagen ein bisschen vorbereiten. Ja klar, so ein Abend wird es da nicht ausreichen, dass ihr jetzt perfekt vorbereitet in die Ehe geht. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt sein kann, irgendwann so, jetzt bin ich perfekt vorbereitet, weil, wenn ich überlege, vor 14 Jahren habe ich geheiratet. Uiuiui, ne? Also, was ich da noch nicht wusste und was ich glaubte zu wissen und so weiter. Ich war da übrigens 21, nur so am Rande. Genau, das soll aber dazu dienen, dass ihr so ein bisschen die göttlichen Gedanken nachdenken könnt und wer weiß, also ne, manche sind von euch 16, manche sind 20 oder 22. Ehe man sich versieht, ist man verheiratet in der Ehe, ne? Genau. Also es kann gar nicht mehr so lange dauern, ne, unter Umständen. Und deswegen heute Ehe. Aus 1 macht 2, Gottes Idee für Ehe. So lautet das Thema. Da habe ich es richtig, aber ich habe es hier falsch geschrieben. Krass. Ja, aus 2 macht 1 macht mehr Sinn, ne? Also aus 2 macht 1, Gottes Idee der Ehe. Also, und das ist ja auch ein riesiges Thema. Als Dieter mich gefragt hat, habe ich gefragt, ja, was denn genau? Also, er sagte Ehe. Dann habe ich gedacht, oh, das kann ja sehr vieles sein. Und dementsprechend haben wir heute ganz viel vor, ne? Also, ist ein riesiges Thema, aber ich möchte so ein paar Prinzipien weitergeben. Natürlich werden wir heute nicht alles zu diesem Thema irgendwie verarbeiten können. Wir wollen das in 3 Punkten uns einmal anschauen und diesem Thema nähern. Wir beginnen mit der paradiesischen Ehe. Paradiesische Ehe. 1. Mose 1 und 2. Also wir beginnen sprichwörtlich bei Adam und Eva. Im Schöpfungsbericht heißt es, und Gott schuf den Menschen als sein Bild. 1. Mose 1, 27. Als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Hier sehen wir, dass der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen ist. Das bedeutet, nicht nur der Mann, sondern auch die Frau. Gott hat Mann und Frau geschaffen. Beide sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Das zeigt uns erst einmal, beide Geschlechter sind ebenbürtig. Sie sind gleichwertig. Und wir sehen auch, dass Gott wie viele Geschlechter geschaffen hat? Zwei, viele Peace-Zeichen, genau. Zwei Geschlechter, Mann und Frau, lesen wir. Wir lesen da nicht von 3 oder 40 oder keine Ahnung wie vielen. Also zwei Geschlechter ist ja in der heutigen Debatte in der Gesellschaft auch wichtig zu betonen, wie Gott sich das gedacht hat. Und Gott in seinem Wesen ist ja Dreieinigkeit. Ne? Die Trinität, also bestehen aus Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ein Gott, drei Personen, schwieriges Thema, ihr kennt es. Aber Gott ist also ein Gott der Gemeinschaft. Das ist eines der Merkmale der Dreieinigkeit, weil Gott ja eben drei Personen hat, die miteinander Gemeinschaft haben, die interagieren, die sich gegenseitig verherrlichen und in Harmonie und Frieden, Liebe miteinander leben. Also Gott ist per se ein Gott der Gemeinschaft. Als er die Menschen noch nicht geschaffen hatte, war Gott quasi nicht alleine, weil es drei Personen gab. Und er konnte schon Liebe sein und Gemeinschaft sein, weil er ein Gegenüber sozusagen hatte, auch wenn er natürlich ein Gott ist und wir an einen Gott glauben. Und wenn der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen ist, heißt es ja auch, dass der Mensch ebenfalls zur Gemeinschaft geschaffen ist. Und der Mensch soll, genau wie Gott, in sich selbst mit anderen Menschen agieren, und zwar in Liebe, in Harmonie, in Frieden und Einheit, so wie Gott. Und die höchste und intensivste Form, die der Mensch an Gemeinschaft leben kann, ist nun mal die Ehe. Mann und Frau repräsentieren also in der Ehe das Wesen Gottes, nämlich dass Gott ein auf Gemeinschaft angelegter Gott ist. Ein Kapitel weiter, jetzt muss es 2, heißt es, und der Herr Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Interessant ist ja hierbei, dass es im Garten Eden, im Paradies, etwas gab, was noch nicht gut war. Ne, immer wieder heißt es im ersten Kapitel, Gott schaute an und es war gut und es war alles perfekt und so. Und im zweiten Kapitel heißt es ausdrücklich, es ist nicht gut. Was ist denn jetzt nicht gut? Also alles war gut, aber dass Adam alleine war, das war nicht gut. Meine Vermutung, Adam kam einfach alleine nicht klar. Also es liegt ja auf der Hand. Er brauchte irgendjemand, der ihm in diesem wunderschönen Garten hilft, das Ganze auch zu bewerkstelligen. Und Gott findet eine Lösung, Eva. Er gibt Adam eine Frau und er macht die Frau, also Eva, aus Adams Seite. Das ist ganz interessant. Im Talmud, also im Judentum, also nicht in der Bibel, sondern in den Beschreibungen und Erklärungen zur Bibel und so weiter, da heißt es, aber da sieht man, wie die Juden den Schöpfungsbericht verstanden haben, da heißt es ganz interessant, Gott hat die Frau nicht aus des Mannes Kopf erschaffen, dass er ihr befehle, noch aus seinen Füßen, dass sie seine Sklavin sei, vielmehr aus der Seite, dass sie seinem Herzen nahe sei. Das klingt doch richtig schön, ne? Keine Ahnung, ob das die Intention von Gott war, ist vielleicht auch Spekulation, aber ich fand den Gedanken sehr schön und wer weiß, möglich ist es, es könnte auf jeden Fall zutreffen und passt auf jeden Fall zu dem Gedanken, wie Gott sich das Verhältnis, das Zueinander von Mann und Frau gedacht hat. Und Eva soll dann für Adam eine Hilfe sein, ne? Es heißt ja im Text, ich will ihm eine Hilfe machen oder Luther übersetzt eine Gehilfin machen. Und manchmal denken wir, dass das ein abwertender Begriff sei. So, ja, ist der Bimbo oder so. Ne? Also die Sklavin des Mannes, die dann alles tun muss, was der Mann sagt. Der liegt auf dem Sofa und kommandiert jetzt eine kühle Spezi, jetzt Fleisch oder so. Ne? Und die Frau muss sputen. Das ist damit überhaupt nicht gemeint. Gott selbst bezeichnet sich nämlich im Alten Testament häufig mit dem gleichen Wort. Er sagt, ich bin eine Gehilfin oder ich bin eine Hilfe für Israel. Also Israel, das Volk, kam alleine nicht klar, brauchte Gott als Rettung. Und Adam kam alleine nicht klar und er brauchte Eva, die Frau, als Rettung. Also Eva ist nicht die Dienerin von Adam, die Frau ist nicht die Dienerin des Mannes, sondern eine notwendige Helferin, weil Adam offensichtlich hilfebedürftig war. Und direkt nach der Erschaffung, also immer noch in diesem Schöpfungsbericht, setzt Gott dann auch die Ehe ein. Also bevor es Gemeinde, Staat und irgendwas anderes gibt an Institutionen oder Organisationen, setzt Gott die Ehe ein. Da heißt es, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Gott hat die Ehe gestiftet. Es ist also keine menschliche Erfindung. Es ist nicht so, dass Menschen irgendwann gedacht haben, hey, wäre doch cool, Mann und Frau heiraten, Ehe und so und dann haben wir jetzt irgendwas Schönes geschaffen. Nein, Gott hat die Ehe geschaffen. Das ist insofern wichtig, als der Erfinder ja auch logischerweise zu sagen hat, wie denn dieses erfundene Objekt ausgestaltet werden soll. Also Gott hat es geschaffen, die Ehe, also darf er auch über die Ehe bestimmen. Ich lasse mal den Satz in einer Bedienungsanleitung. Um beste Ergebnisse mit diesem Gerät zu erzielen, halten Sie sich genau an die Anweisungen des Herstellers. Sowas findet man oft auf diesen Beschreibungen. Bei Elektrogeräten und bei anderen Sachen, da halten wir uns dran. Ne? Weil wenn das Ding kaputt ist, dann rufe ich nicht Onkel Johann oder so, vielleicht auch. Aber in der Regel weiß der Hersteller das besser, wo das Problem ist und wie das auch zu lösen ist. Ist ja auch logisch, ne? Weil die haben es ja gemacht, dann sollten die auch wissen, wie es funktioniert und wie es am besten funktioniert. Und das sollte doch erst recht bei der Ehe der Fall sein, wenn wir es bei Elektrogeräten oder wo auch immer so handhaben. Wir sehen hier in diesem Vers, dass es drei Schritte gibt, also einen Dreischritt quasi, um eine Ehe entstehen zu lassen. Was ist das? Als erstes heißt es Eltern verlassen. Genau, und der erste Punkt ist jetzt Eltern verlassen. Aus diesem Vers. Mit dem Elternverlassen beginnt alles. Also das ist der erste Schritt, um die Ehe in die Wege zu leiten. Der Mann verlässt seine Eltern. Das ist hier natürlich im positiven Sinne gemeint. Also nicht, dass man irgendwie Hals über Kopf flieht und Streit hat oder so und man geht im Unfrieden auseinander. Das natürlich nicht. Und Vater oder Mutter, Eltern zu dem Kind, ist die engste Bindung, auch im Alten Testament, sehr, sehr hoch geschätzt. Also die Eltern-Kind-Bindung. Aber jetzt kommt etwas Neues. Der Mann ist irgendwann groß geworden und dann verlässt er Vater und Mutter. Das Alte muss also beendet werden. Also natürlich nicht gekappt werden, aber es muss irgendwie schon ein Cut irgendwie sein. Er zieht also aus und er macht Raum für etwas Neues. Und die Ehe ist sogar noch viel intensiver als die Beziehung von den Eltern zu den Kindern, auch wenn die schon sehr, sehr eng und ja auch emotional und so weiter ist. Die Ehe ist die engste Beziehung, die es überhaupt auf der Welt gibt. Und der Mann muss sich also von seinen Eltern lösen, er muss das Elternhaus verlassen, weil sonst ist die Ehe gefährdet. Man sagt auch so, naja, es ist immer gut, den Schornstein der Eltern zu sehen, so als ist so eine alte Redewendung. Also, dass die Eltern idealerweise nicht im gleichen Haus wohnen. Das kann mal im Notfall irgendwie auch mal Sinn ergeben oder auch mal gut gehen, das will ich gar nicht abstreiten. Aber grundsätzlich ist auch eine räumliche Distanz hilfreich. Ne? Dass die Eltern, das ist oft das Problem eben von Eltern, da immer wieder reinreden, dann klappt das mit dem Kochen nicht oder mit der Kindererziehung oder dann kommt die Mutter und der Vater und alle, ne? Und grätschen da quasi immer rein und das ist nicht gesund. Also Eltern verlassen in jeglicher Hinsicht, auch dass man auf eigenen Füßen steht, auch finanziell und so weiter, dass man nicht abhängig ist von den Eltern und die alles irgendwie für einen machen. Zweitens sehen wir, ist der Schritt wichtig, der Frau anzuhängen. Ja, damit ist also jetzt hier die offizielle Hochzeit gemeint. Und das kann je nach Kultur ganz unterschiedlich aussehen. Also in Deutschland, in unserer Kultur ist es so, dass man vor dem Standesamt heiratet und da wird man offiziell Mann und Frau. In anderen Kulturen kann das ganz anders sein. Die haben kein Standesamt, da gibt es irgendwie andere Zeremonien. Aber in jeder Kultur gibt es irgendeine Zeremonie, die Mann und Frau zusammenführt, wo man sagt, das ist jetzt offiziell ein Ehepaar. Also Hochzeit, Ehe ist immer etwas Öffentliches. Alle sollen wissen, die sind jetzt verheiratet. Da ist was Neues entstanden und die sind auch für keine anderen zu haben. Da ist eine neue Familie da. Und dieses Wort anhängen meint, also im Hebräischen, also übersetzt, so viel wie ankleben, leimen oder an jemandem fest anhängen. Da gibt es in Hiob so eine Stelle, wo da über ein Tier beschrieben wird, das Schuppen hat und die hängen, also die hängen da quasi so fest und da heißt es, das ist untrennbar, also man kann die nicht irgendwie abmachen. Also es ist fest, ganz, ganz fest verbunden. Und das Hauptwort zu diesem Verb meint sowas wie Lötung oder Zusammenschweißen des Metalls. Also eine, die damals festeste Verbindung, die es überhaupt geben konnte, wird hier ausgedrückt. Also Mann, der Mann wird seiner Frau anhängen. Also die werden zusammengelötet, zusammengeleimt, zusammengeklebt, könnte man sagen. Also übertragen, wenn man versucht, zusammengeleimte Holzstücke auseinanderzureißen oder zusammengeschweißtes Metall auseinander zu kloppen oder eben ein verheiratetes Paar auseinander zu trennen, dann wird das nicht ohne größeren Schaden gehen. Also es ist ja schon irgendwie möglich, ne, diese Holzstücke, die zusammengeleimt sind, auseinander zu kloppen. Aber das Holz, kann man sich dann vorstellen, wie das in der Regel dann aussieht. Ne? Das reißt dann ab, bricht oder so und es wird auf jeden Fall großen Schaden nehmen für beide Parteien. Und das zeigt uns schon mal ganz klar, alleine dieses Wort, dass die Ehe eine lebenslange Verbindung ist, die nicht darauf ausgelegt ist, irgendwie getrennt zu werden. Das heißt, Scheidung ist für uns Christen, aber eigentlich allgemein für die Menschheit, keine Option. Dieses Treueverhältnis, dieses Versprechen, dieser Bund darf nicht gebrochen werden. Also Ehe ist nicht irgendwie befristet angelegt, wie so ein Vertrag beim Fußballer, ja, bis 2028 habe ich Vertrag bei Bayern oder so und dann ja mal gucken, wie es dann weitergeht. Vielleicht trennen wir uns dann auch, ist ja auch voll okay in der Arbeitswelt, aber eben nicht in der Ehe. Also Ehe ist unbefristet. Und interessanterweise steht das sogar im BGB. Da steht jetzt mittlerweile, dass es auch Personen gleichen oder nicht gleichen Geschlechts sind, die Ehe. Das ist natürlich falsch aus biblischer Sicht, aber der eine Punkt ist tatsächlich richtig. Da steht, dass die Ehe nicht irgendwie befristet ist, sondern auf lebenslang erstmal geschlossen wird. Wayne Grudem schreibt, Gottes ursprünglicher Plan für die Menschheit ist eine lebenslange, monogame, also ein Mann, eine Frau, Ehe und dass ein Mann und seine Frau ihr ganzes Leben lang miteinander verheiratet bleiben. Der dritte Schritt ist ein Fleisch werden. Also nach der Hochzeit, die ja jetzt quasi eben gerade stattgefunden hat, wird das Paar ein Fleisch. Und das meint ja eine völlige Einheit von zwei Personen. Und diese Einheit passiert auf mehreren Ebenen. Man könnte sagen geistlich, seelisch und körperlich. Also es geht hier nicht nur um Sexualität, dass sie miteinander schlafen, aber natürlich auch. Also das ist ein wichtiger Aspekt dieses Ein-Fleisch-Seins. Und es kommt dadurch, also durch die Ehe, zu so einer ganz tiefen Verbundenheit, die nicht mehr rückgängig zu machen ist. Und beide Partner sagen der Öffentlichkeit durch die Hochzeit, dass sie jetzt eine dauerhafte Lebensgemeinschaft geschlossen haben. Und die Ehe ist ja, wie wir gerade gesehen haben, Teil der Schöpfungsordnung. Für wen gilt die Schöpfungsordnung? Für alle Menschen, für die Schöpfung. Also unabhängig, ob Menschen an Gott glauben oder nicht, ist Ehe etwas, was gut für den Menschen ist. Also nicht nur für Christen, sondern für alle Menschen. Das heißt, die Vorgaben Gottes gelten auch für Ungläubige. Und wenn Menschen, also auch Ungläubige, heiraten, ist das grundsätzlich etwas Gutes, etwas, was Gott sich für die Menschheit so vorgestellt hat. Denn die Ehe macht die Liebe zwischen Mann und Frau in gewisser Weise erst vollkommen. Also nicht, dass sie dann perfekt ist und vorher nicht perfekt ist, aber in der Ehe kann sich die Liebe erst richtig entfalten. Das ist so ein würdiger Rahmen. Die Ehe ist etwas Heiliges, könnte man sagen. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, wie die Krone den König macht und nicht schon der Wille zu herrschen, so macht die Ehe und nicht schon eure Liebe zueinander euch zu einem Paar vor Gott und vor den Menschen. Na, also alleine einfach nur König sein zu wollen und irgendwie diese Absichtserklärung zu geben oder so, macht aus dir noch keinen König. Aber da musst du schon gekrönt werden, eine Krone bekommen. Und ähnlich sagt Bonhoeffer, ist das mit der Ehe auch. Also allein nur die Tatsache, ja, wir lieben uns, ist doch ganz nett miteinander und wir wollen vielleicht heiraten, da ist man noch kein Ehepaar. Es muss öffentlich gemacht werden, du kriegst dann die Krone, das ist der Ehering sozusagen, ne? Und dann bist du offiziell ein Ehepaar. Man kann also aus dieser Einsetzung der Ehe ganz am Anfang der Bibel, der Menschheitsgeschichte, 6 Merkmale für die Ehe ableiten. Und zwar erstens ist das, einmal weiter, oh, habe ich die nicht einfliegen lassen, egal, ihr seht die anderen, ist nicht schlimm. Wir beginnen mit dem klaren Anfang. Also eine Ehe beginnt also per Definition nicht im Geheimen. Also es ist etwas so Wichtiges, das muss öffentlich bekannt gemacht werden. Also es ist auch kein punktuelles Ereignis, irgendwie man wird langsam irgendwie Mann und Frau. Nein, das ist kein langer Prozess, ist ein punktuelles Ereignis. Ne? Heute ist der Tag der Eheschließung, ab dann sind wir Mann und Frau. Und die Ehe beginnt beim Standesamt in unserer Kultur. Und ich glaube, es ist selbstverständlich, dass die gläubigen Christen dann auch nachher unbedingt noch kirchlich heiraten wollen. Interessanterweise finden wir jetzt in der Bibel aber keine Anweisung dazu. Wir finden auch keine Vorschrift, wie eine Trauung oder Hochzeit oder so ablaufen sollte. Aber natürlich ist das etwas sehr, sehr, sehr Wichtiges, auch vor Gott zu heiraten, sich den Segen für die Ehe von Gott ja, zu erbeten und mit der Gemeinde das auch zu feiern. Klarer Anfang. Zweitens, Ein-Ehe. Also Ehe besteht aus einem Mann und einer Frau. Also ein Mann soll nicht mehrere Frauen haben, also keine Polygamie. Gott hat im Alten Testament teilweise Polygamie geduldet. Also da hatten Männer mehrere Frauen und Gott hat nichts dazu gesagt oder sie irgendwie gestraft oder so. Aber wir sehen immer bei diesen polygamen Beziehungen, das gab nur Streit und Stress. Die eine Frau mit der anderen und die kann Kinder kriegen, die andere nicht. Und es gab immer nur Streit. Also Monogamie ist ganz klar der göttliche Standard. Drittens, Heterosexualität. Also Ehe nach Gottes Plan ist heterosexuell, also besteht aus Personen unterschiedlichen Geschlechts. Also anders als das BGB sagt, dass es auch von gleichgeschlechtlichen Menschen geschlossen werden kann, ist Ehe per Definition bestehend aus Mann und Frau, also unterschiedlichen Geschlechts. Also Homosexualität ist bereits im Schöpfungsbericht auf den ersten Seiten der Bibel ausgeschlossen. Mann und Frau bilden eine Ehe, auch wenn unsere Gesellschaft uns da massiv etwas anderes predigt. Wir hören auf Gott und auf sein Wort. Also Homosexualität ist Sünde, wenn sie ausgelebt wird. Dabei muss man aber unterscheiden, die Neigung zu Homosexualität ist keine Sünde. Homosexuelle Gedanken, Fantasien, dann natürlich wieder schon. Genauso wie wenn ein Mann sich vorstellt, mit einer Frau zu schlafen, mit der er nicht verheiratet ist, ist es eine Gedankensünde. Aber erstmal die Neigung, diese Veranlagung zu Homosexualität wird in der Bibel nicht verurteilt. Das heißt, solche Menschen können gläubig, können Christen sein, Teil der Gemeinde sein, mit der Einschränkung, dass sie eben zölibatär leben. Das heißt, dass sie enthaltsam leben, dass sie keine sexuellen Beziehungen zu einem Mann pflegen oder zu einer Frau, also gleichen Geschlechts, und auch in ihren Gedanken und am PC und wo auch immer dort nichts in diese Richtung machen. Dann ist natürlich klar, dass diese Menschen intensive Begleitung brauchen, weil das ja krass ist, weil der Mensch ja auch ein sexuelles Wesen ist und dann seine Sexualität nicht auszuleben, sein ganzes Leben, ist natürlich etwas Krasses, aber einen anderen Weg bietet uns die Schrift nicht. Aber diese Menschen dürfen nicht allein gelassen werden. Und sie müssen von der Gemeinde auch Annahme und Hilfe erfahren. Das mal so kurz am Rande zu dem Thema. Viertens, als Merkmal, die totale Liebes- und Lebensgemeinschaft. Also die Ehe ist die tiefste Einheit überhaupt, die es geben kann. Aus zwei, ne, wird ein Fleisch. Und Mann und Frau schlafen in der Ehe miteinander. Und das führt ja auch zu einer noch engeren, auch emotionalen, seelischen Bindung. Sie werden also immer mehr zusammengeführt. Eine neue Beziehung besteht sogar intensiver als zu den Eltern oder zu den Kindern. Paul Washer schreibt dazu, es ist meine Pflicht als Ehemann, mein Leben niederzulegen, also zu opfern, meint er, für meine Frau. Für mich als Ehemann muss die wichtigste auf dieser Erde wandelnde Person meine Frau sein. Sie muss mir sogar noch wichtiger sein als meine Kinder. Habt ihr je gehört? Frauen sagen das oft, sie mögen diesen Satz. Es gibt keine Liebe wie die Liebe einer Mutter. Das ist nicht biblisch, sagt Paul Washer. Und ich glaube, er hat recht. Das klingt vielleicht schön, schreibt man auf Postkarten oder stellt den WhatsApp-Status oder so. Aber die tiefste Liebe ist, also auf menschlicher Ebene, ist die zwischen Mann und Frau. Und Paul Washer sagt, wenn er auf einem Schiff wäre und der Einzige wäre, der schwimmen könnte, und er könnte nur eine Person retten und seine ganze Familie wäre anwesend, würde er seine Frau retten. Es ist krass, ich weiß. Und würde nicht seine Kinder retten. Er sagt, weil die Frau die wichtigste Person in seinem Leben ist. Also die Frau Steht an erster Stelle. Gut, Paul Washer, wer den kennt, ist ein bisschen radical. Aber es ist ein interessanter Gedanke, wie er das betont, dass die Frau wirklich der wichtigste Mensch im Leben des Mannes ist und eben auch umgekehrt. Das fünfte Merkmal ist, aus diesem Schöpfungsbericht, die Unauflöslichkeit. Also Scheidung wird hier schon ausgeschlossen, weil es eine unauflösliche Bindung ist, ne, ausgedrückt durch dieses Anhangen und dieses Einfleischsein, ne? Ein Fleisch, das darf nicht getrennt werden, komme was wolle. Und deswegen ist ja auch Partnerwahl so wichtig. Also wenn Ehe wirklich nicht auf Zeit angelegt ist, sondern lebenslang, ne, das klingt jetzt wie so eine Haftstrafe, ist es aber gar nicht. Aber wenn Ehe wirklich lebenslang ist, dann muss man sich ja natürlich gute Gedanken machen. Also natürlich kann es auch mal funktionieren, man sieht sich und zack, 3 Wochen später geheiratet, soll es alles geben, will ich auch gar nicht verurteilen. Aber in der Regel ergibt es schon sehr, sehr viel Sinn, die Person wirklich gut kennenzulernen, wirklich gut zu prüfen, um dann sicher zu gehen, klar, man weiß nie, was passiert und so, aber sicher zu gehen, dass man wirklich eine Person hat, die Jesus liebt und die auch zu einem passt und die, ja, den auch, von dem man auch selber geliebt wird. Genau. Und das sechste Merkmal ist legitimer Ort für Sexualität. Sexualität ist ein wunderbares Geschenk von Gott. Es ist nicht irgendetwas Böses, Schmutziges, Verdorbenes, sondern von Gott. Also perfekt. Leider pervertieren wir Menschen das, aber es ist ein wunderbares Geschenk. Und dieses Geschenk hat Gott für die Ehe aufbewahrt. Denn hier, in diesem Text, in diesem Vers, ist die Reihenfolge entscheidend. Ne? Verlassen, anhangen, ein Fleisch werden. Und in der hebräischen Sprache wird deutlich, dass das aufeinanderfolgende Ereignisse sind, die man nicht einfach austauschen kann. Also der Text macht deutlich, die Grammatik, es kann nicht sein, dass man ein Fleisch wird, ja, und dann verlässt man das Haus und dann heiratet man. Oder andere falsche Reihenfolge. Also es muss diese Reihenfolge sein, Eltern verlassen, offiziell heiraten, also die Frau anhangen und dann ein Fleisch werden. Das ist die biblische Reihenfolge. Und die muss auch eingehalten werden. Das heißt, nach der Hochzeit schläft das Paar miteinander und eben nicht vorher. Und ich glaube, die Sexualität ist ja auch so etwas Sensibles, so etwas Zerbrechliches, so etwas krass Intimes. Und dieses intime Geschenk braucht diesen sicheren Rahmen der Ehe, wo man weiß, mein Partner verlässt mich nicht, egal was passiert, egal was er sieht oder was er auch nicht sieht. Und dann in diesem gesicherten, geschützten Rahmen kann das Geschenk der Sexualität maximal genossen werden. Also Gott will nicht uns irgendetwas verderben, den Spaßraum, sondern er will, dass wir das maximale Glück haben. Und sagt dann, wie wir es am besten genießen können. Denkt daran, Gott ist der Erfinder der Ehe, also weiß er auch, wie es am besten laufen sollte. Das heißt, in aller Deutlichkeit, in der Freundschaft miteinander zu schlafen, ist laut der Bibel Sünde. Das ist also nicht entgegen der häufig verbreiteten Meinung irgendwie eine Tradition von Russlanddeutschen, von konservativen Gemeinden oder so, die das halt so irgendwie handhaben, so ein Relikt aus alter Zeit, aus Russland oder so. Und ja, dann haben die sich dran gehalten, aber jetzt sind wir alle viel schlauer und müssen das gar nicht mehr. Nein, es steht tatsächlich in der Bibel und deswegen wollen wir uns daran halten. Deswegen ist es dann wichtig, dass zu lange Freundschaften, was auch immer das jetzt ist, vermieden werden sollten. Also wenn man jetzt 10 Jahre zusammen ist in der Freundschaft, dann kann sich jeder denken, wie groß die Versuchung dann wird. Also es ist dann nicht sinnvoll. Ne? Auch gemeinsame Urlaube, Übernachtungen beim Partner oder so sind absolut tabu. Das sind riesige Gefahren und wer eins und eins zusammenzählen kann, weiß, was dann passieren wird. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich als Paar Regeln aufstellt, weil die Versuchung eben da ist, dass man genau sagt, okay, daran wollen wir uns halten, damit man rein in die Ehe gehen kann. Also die Freundschaft ist eine Zeit der Enthaltsamkeit, eine Zeit der Selbstbeherrschung. Die Ehe, die ist dann quasi die Zeit des Genusses. Aber die kommt dann ja hoffentlich nach einiger Zeit. Und dann hat man auch durch diese Zeit der Selbstbeherrschung auch vieles gelernt, was auch für die Ehe nachher wichtig ist, weil auch da ist Sexualität nicht immer auf Knopfdruck irgendwie verfügbar. Sei es wegen Schwangerschaften, Krankheiten oder weil man gerade voneinander getrennt ist, weil man in anderen Ländern ist oder wie auch immer, beruflich oder im Dienst für Gott irgendwo unterwegs ist. Paradiesische Ehe, das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, die irdische Ehe. Und da wollen wir uns erst einmal, also gleich in Epheser 5 ein bisschen eintauchen, aber vorher wollen wir noch kurz gucken, was der richtige Fokus ist auf Ehe. Also Ehe, ich hoffe, das ist deutlich geworden, ist etwas Wunderschönes. Aber, das muss man einschränkend auch sagen, Ehe ist nicht alles. Also Gott steht an erster Stelle. Also es ist nicht so, wenn du jetzt niemals heiratest, dass dein Leben vollkommen verhunzt ist und du niemals Glück erfahren wirst. Paulus schreibt in 1. Korinther 7, dies aber sage ich, Brüder, die Zeit ist begrenzt, dass künftig die, die Frauen haben, seien, als hätten sie keine. Ich weiß nicht, ob du den Vers schon mal gelesen hast. Der ist schon interessant, oder? Was heißt denn das? Also sollen jetzt Männer ihre Frauen ignorieren? Also soll ich jetzt leben, so als gäbe es Lydia gar nicht? Soll ich mich sogar von ihr trennen, scheiden lassen, so, weil die Zeit naht, Jesus bald wiederkommt oder so? Natürlich nicht. Also wir müssen natürlich hier auch wieder den Kontext beachten. Paulus sagt, das Ende der Welt ist nah. Also in der Zeit zwischen Jesu Tod und Auferstehung und seiner Wiederkunft sind wir ja in der engeren Endzeit auch. Das Ende der Welt naht und wir leben hier nicht ewig. Und deswegen sollen wir alles für Jesus und für sein Reich geben. Wir haben nur eine begrenzte Zeit auf dieser Erde und wir haben von Gott einen Auftrag bekommen, nämlich die Mission, die Evangelisierung der ganzen Welt. Das ist unser Job und Paulus sagt, wir haben nicht mehr viel Zeit, deswegen müssen wir alles geben, also alles dieser Mission unterordnen, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Für den Dienst, der Dienst für Gott steht sozusagen ganz oben. Das heißt, die Ehe steht gar nicht oben, sondern Gott. Die Beziehung zu Gott. Und die neue evangelistische Übersetzung übersetzt den Vers mit: Deshalb darf es in der Zeit, die uns noch bleibt, beim Verheirateten nicht die Ehe sein, die sein Leben bestimmt. Also natürlich soll man sich um seine Ehe kümmern. Absolut, man muss das sogar. Aber der Dienst für Gott darf durch die Ehe nicht an den Rand gedrängt werden. Man braucht tatsächlich nicht 7 Eheabende in der Woche. Da reichen wahrscheinlich 1, 2 oder 3, wenn man da als Paar auch Zeit füreinander hat. Natürlich ist der Ehepartner der wichtigste Mensch, das haben wir ja schon festgestellt. Aber Gott ist der Wichtigste überhaupt. Also nochmal eine ganz andere Kategorie. Und leider muss man immer wieder beobachten, dass es so junge Paare gibt, die nach der Hochzeit in der Gemeinde verschwinden. Also die haben nur noch sich und das reicht, ist erstmal wunderschön und ist ja auch gut, aber die sind irgendwie weg. Kein Gemeindeleben, kein Mitleben, kein Dienst in der Gemeinde. Mittlerweile ist der Trend irgendwie auch auf ältere Paare, vielleicht auf eure Elterngeneration übergeschwappt, die sich ein bisschen zurückziehen und irgendwie ja, viel durch die Welt tingeln und mit sich selbst beschäftigt sind und das Leben irgendwie feiern, hat ja auch alles seinen Platz, aber den Dienst für Gott vielleicht komplett vergessen. Und Paulus ruft uns hier zum aktiven Christsein auf. Leute, wir haben wenig Zeit, da können wir uns nicht einfach nur um uns selber drehen und immer nur unsere Ehe feiern. Also lebt so, als seid ihr gar nicht verheiratet, sagt Paulus sogar. Also mit krassen Worten. Eckhard Schnabel kommentiert das, die Stelle, wer weiß, dass er sich in seinem zukünftigen Dienst in Gemeinde und Mission nicht um eine Familie kümmern kann, der soll nicht heiraten. Und wer verheiratet ist, der muss seinen Einsatz für das Evangelium so gestalten, dass ihn sein Dienstplan nicht so in Beschlag nimmt, dass er seine Ehefrau und seine Kinder vernachlässigt. Also Schnabel sagt sozusagen, wenn du vor der Ehe bist und merkst, ich glaube, ich könnte in einen Dienst reinkommen, in der Mission oder wie auch immer, wo Ehe und Familie schwierig ist, dann sagt er, dann lass es, dann heirate erst gar nicht. Dann geh all in, bleib Single, alles für Gott. Aber wenn du verheiratet bist, na klar, dann hast du deine Frau oder deinen Mann, musst du dich auch drum kümmern, sagt Paulus auch ein paar Verse weiter. Aber dann musst du auch gucken, dass der Dienst und die Familie in Einklang auch gebracht werden kann. Jesus geht in eine ähnliche Richtung. Hört mal, was er über die Nachfolge sagt. Lukas 14. Wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. In einer anderen Übersetzung heißt es nicht zurückstellen, sondern hassen. Also der muss, aber das meint dieses Zurückstellen, der muss die anderen Beziehungen, die er so hat, die engsten Beziehungen, sogar die Frau und Kinder, zurückstellen hinter Jesus. Warum? Weil Jesus sagt, ansonsten kann er nicht mein Jünger sein. Also jemand, der dazu nicht bereit ist, seine Frau, seine Ehe hinter Jesus anzustellen, der kann nicht ein Jünger Jesu sein. Aber Jesus lässt sich nicht lumpen. Er sagt in Lukas 18, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlassen hat, um des Reiches Gottes willen, der nicht Vielfältiges empfangen wird in dieser Zeit und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Also Jesus belohnt jeden, der seine Frau auch mal hinten anstellt, um Jesus zu dienen. Er sagt sogar, ich belohne dich doppelt. Also einmal in diesem Leben vielfach und im nächsten Leben, im ewigen Leben, werde ich dich auch noch belohnen. Also im Zentrum steht die Beziehung zu Jesus Christus und erst dann kommt die Ehe. Und das ist, glaube ich, der richtige Fokus, mit dem wir jetzt uns anschauen können, wie eine Ehe jetzt aussehen kann. Also wie hat Gott sich jetzt die Ehe nach dem Sündenfall, also außerhalb des Paradieses, dann auch irgendwie gedacht? In Epheser 5 gibt es viele Anweisungen. Paulus spricht erst dort die Frauen an und dann die Männer. Wir machen es jetzt aber umgekehrt, weil man dann, wenn man erst die Aufgabe der Männer besprochen hat, glaube ich, die Rolle der Frau besser verstehen kann. Also Rolle des Mannes, das wäre der nächste Punkt, genau. Da sagt Paulus, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Was ist der Job des Mannes? Liebe. Also erstmal richtig easy, würden wir sagen. Der Mann muss seine Frau lieben. Klingt jetzt nicht besonders schwer, ne? Weil warum heiratet er die Frau? Weil er sie liebt. Also wo ist das Problem? Könnte man sich jetzt als Mann denken, wenn man den Vers nicht weiterliest. Leider geht der Vers noch ein bisschen weiter. Paulus meint nämlich nicht dieses Verliebtsein, diese Gefühle, die am Anfang irgendwie da sind. Er meint etwas viel, viel Tieferes, wenn er sagt, liebt eure Frauen. Damit der Mann auch weiß, wie er seine Frau lieben soll, erklärt Paulus es uns, den Männern auch. Und er hilft etwas nach und er zeigt uns den Maßstab an. Er sagt, so wie Christus. So wie Jesus Christus die Gemeinde liebt, soll der Mann die Frau lieben. Wie hat Jesus Christus die Gemeinde geliebt? Paulus sagt es, indem er für sie gestorben ist. Jesus hat sein Leben für die Gemeinde gegeben. Dadurch hat er seine Liebe ausgedrückt. Also biblische Liebe ist immer gebende, schenkende Liebe. Immer auf das Wohl auch des anderen gerichtet. Und daran muss der Mann sich orientieren. Also am Erlösungswerk Jesu Christi. Er muss lieben, so wie Jesus. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. So sagt die Bibel das immer wieder. Ne? Wir werden als Leib dargestellt, als Gemeinde mit unterschiedlichen Gliedern. Aber Jesus ist das Haupt, der Kopf, die Schaltzentrale, der Chef, der Boss der Gemeinde, ne, des ganzen Leibes. Aber dieser Chef erniedrigt sich selbst, er opfert sich selbst. Er macht nicht auf großen Macker und kommandiert irgendwie rum, sondern er demütigt sich selbst, lässt sich brutal hinrichten an einem Kreuz von Menschen, die er geschaffen hat. Und übrigens ist Jesus sogar für seine Feinde gestorben, sagt uns der Römerbrief. Also nicht nur für die Guten, also man könnte ja denken, ja, für die guten Menschen, ja, kann ich halt sterben und deswegen, die sind halt gut, deswegen kann ich sie lieben. Nein, Jesus liebt sogar die Menschen, die sich von ihm abgewendet haben. Und er stirbt für seine Feinde. Das bedeutet, der Mann muss seine Frau immer lieben. Da gibt es keine Bedingung. Jesus liebt auch bedingungslos. Also auch wenn die Frau sich nicht liebenswürdig verhält, muss der Mann sie lieben. Und nachdem Paulus dann weiter erklärt hat im Text, was Jesus alles getan hat für die Gemeinde, für seine Braut, dann sagt er im Vers 28, so sind auch die Männer schuldig, genau, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Paulus geht hier ganz selbstverständlich davon aus, dass jeder Mensch sich selbst liebt. Jeder will automatisch für sich selbst das Beste. Und genauso soll der Mann die Frau lieben, so wie sich selbst. Also, ne, Paulus geht davon aus, der Mann liebt sich selbst und mit der gleichen Intensität, wie er sich liebt, soll er seine Frau lieben. Und dann kommt was sehr Spannendes. In der Ehe werden Mann und Frau ja ein Fleisch, wie wir gesehen haben. Also aus zwei mach eins. Die biblische Mathematik ist sozusagen 1 plus 1 gleich 1. Also Ehepaar ist ein Fleisch. Und wenn der Mann, weil sie ja ein Fleisch sind, der Frau etwas Gutes tut, dann tut er automatisch wem etwas Gutes? Sich selbst. Sie sind ja ein Fleisch. Er tut sich selbst etwas Gutes, wenn er seiner Frau etwas Gutes tut. Wie meint Paulus das? Also der Mann profitiert selbst davon, wenn es der Frau gut geht. Und im Idealfall wird sich die Frau revanchieren, also im positiven Sinne. Und sie wird ihm auch etwas Gutes tun. Und dann entsteht so ein göttlicher Kreislauf der Liebe, so ein Wettbewerb der Liebe, wo Mann und Frau sich im positiven Sinne hochschaukeln und dem anderen immer noch mehr Liebe geben und Gutes tun. Und man kriegt also was zurück und man gibt noch was und so weiter. Und es entsteht etwas Fantastisches. Vielleicht habt ihr mal gehört, Happy Wife, Happy Life. Ne? Also ist die Frau glücklich, so dann ist das Leben halt viel entspannter. Dann wird der Mann auch glücklich sein. Aber dahinter steckt wirklich ein biblischer Gedanke. Also wenn du deine Frau etwas Gutes tust, wenn sie glücklich ist, wirst du selber davon profitieren. Man könnte sagen, das ist schon fast egoistisch. Aber das ist das, was Paulus hier sagt. Und wieder muss sich der Mann an Jesus orientieren. Ne? Also eben haben wir gesehen, er muss so lieben wie Jesus, also indem er sich selber hingibt. Und dann heißt es, er muss auch seine Frau nähren und pflegen. Jesus pflegt und nährt die Gemeinde. Das heißt, er ist nicht nur einmal für die Gemeinde gestorben, hat so sein Leben gegeben und dann, so, ich bin weg, Job erledigt und ich bin raus. Sondern nein, Jesus ist ja immer noch da. Und er arbeitet, er wirkt ja immer noch für uns Gläubige. Und er ist immer da, er gibt uns Kraft fürs Leben. Also Jesus ist nicht nur bei der Hochzeit da und sagt dann, ja, ich bin weg. Nein, er ist vor allem im Leben danach da. Ja, und Männer wissen häufig, wie man Autos oder Motorräder oder sowas pflegt und sich darum kümmert. Aber wie man sich um die Frau kümmert, wie man die Frau, das wertvollste Geschenk, pflegt und nährt, das wissen viele Männer, glaube ich, nicht so gut. Also sie investieren mehr Zeit in so einen Blechkasten oder so, als in die Frau. Das wäre sehr, sehr schade. Ein Mann soll seine Frau immer wieder neu umwerben. Ne, das hört man ganz oft in der Freundschaft oder noch davor. Gerade da gibt der Mann wirklich alles, ne, dass die Frau auch wirklich nicht drumherum kommt, um Ja zu sagen. Und dann ist das leider oft so, wenn die Frau Ja gesagt hat, ja, dann ist sie ja da und dann haben wir noch geheiratet. Jetzt kommen wir aus der Nummer ja auch nicht mehr raus. Und jetzt kann man die Füße hochlegen und man macht gar nichts mehr. Also das ist auch kein guter Gedanke des Mannes, sondern die Frau muss im Prinzip täglich neu umworben werden. Also das bedeutet, Zeit und Mühe auch zu investieren. Der Mann muss die Frau lieben. Das bedeutet, er muss sie versorgen, jetzt auch in finanzieller Hinsicht. Er muss auf ihre Bedürfnisse achten. Sie hat übrigens andere Bedürfnisse als der Mann. Muss er herausfinden, was sind diese Bedürfnisse. Der Mann muss die Frau loben, er muss sie ermutigen, er muss gut über sie reden. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn ich das höre, wenn Männer abwertend über ihre Frauen oder umgekehrt sprechen, dann tut mir das so im Herzen weh, wenn man irgendwie so ne, solche Sprüche wie ah, heute Ausgang und frei bekommen und keine Ahnung, so als ob das so ein Knast wäre oder so und man endlich raus sich irgendwie retten konnte und so, ne? Das ist so weit entfernt von dem, was Gott für uns vorbereitet hat. Also Männer müssen in höchsten Tönen von ihren Frauen sprechen. Sie müssen auch gut und freundlich mit ihnen reden. Frauen lieben es auch in der Regel, wenn man, wenn der Mann seine Gedanken mitteilt, seine Gefühle, auch wenn das dem Mann manchmal schwerfällt. Der Mann muss Interesse zeigen an der Frau. Wie war der Tag? Wie geht es ihr? Nach Wohlbefinden erkundigen. Im Alltag unterstützen, also mit anpacken, wo sie ihre Aufgaben hat. Zeit mit ihr verbringen. Geschenke machen. Er muss zärtlich sein. Er muss mit ihr beten. Er muss mit ihr in der Bibel lesen. Man könnte sagen, der Mann muss für die Frau leben. Aber wie wir gesehen haben, der Mann muss auch bereit sein, für die Frau zu sterben. Denn das ist ja die Benchmark, wo wir uns orientieren müssen. Also der Mann ist kein Diktator, kein Herrscher, kein Faulpelz, kein Waschlappen. Solche Männer versündigen sich massiv an ihren Frauen und sind eigentlich eine Schande. Der Mann ist ein dienendes, ein liebendes Haupt, so wie Christus in der Gemeinde. Und Johannes Chrysostomus, ein Kirchenvater aus dem 4. Jahrhundert, der hat mal Folgendes gesagt, was ich fantastisch finde. Willst du, dass dein Weib dir gehorcht, wie die Kirche Christus gehorcht? Dann sorge für sie, wie Christus für die Kirche sorgt. Und wenn es nötig sein sollte, dass du dein Leben für sie lässt, dass du dich in Stücke reißen lassen oder sonst irgendetwas erdulden musst, wehre dich nicht dagegen. Jesus hat nicht durch Angst und Drohen bewirkt, dass die Kirche ihm zu Füßen liegt, sondern durch seine große Fürsorge. So sollst auch du dich deinem Weibe gegenüber verhalten. Das war absolut crazy, oder? Also das ist 1700 Jahre alt. Also absolut faszinierend. Ich glaube, das müsste man vielen Männern heute nochmal in Stammbuch schreiben, ne? Also ich mir natürlich auch. Und vor diesem Hintergrund, jetzt wo wir die Rolle des Mannes gesehen haben, schauen wir uns jetzt die Rolle der Frau an. Ich glaube, das ist dann etwas verständlicher. Denn die Frau kriegt Folgendes zu hören: Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Das ist natürlich jetzt ein Hammer, ne? Den Paulus hier raushaut, gerade mit heutigen Ohren. Unterordnung. Also das ist ja für Feministinnen in der heutigen Zeit ein absolut rotes Tuch. Wenn man sagt, Unterordnung, das ist so ein Ausdruck der Unterdrückung, so ein Überbleibsel des Patriarchats. Ganz, ganz böse. Könnte man meinen, aber wer so denkt, der hat Paulus nicht verstanden. Und wer den ganzen Abschnitt, wer die ganze Bibel kennt, weiß, dass diese Interpretation natürlich absolut falsch ist. Also die Frau ordnet sich jetzt nicht einem Diktator unter, dem sie sklavisch irgendwie untergeordnet wird, sondern ihrem liebenden Mann, der sich selbst hingibt für sie. Paulus nennt dann im nächsten Vers auch einen Grund, Vers 23, für die Unterordnung, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Retter des Leibes. Wieder diese Verbindung, Jesus ist das Haupt der Gemeinde und dann wieder dieser Zusatz, der Retter des Leibes, also der Retter, also er ist für sie gestorben. Immer diese Verbindung, Haupt sein, lieben, hat immer etwas mit sich hingeben auch zu tun. Also der Mann ist das Haupt, also der Kopf in der Ehe, so wie Jesus das Haupt in der Gemeinde ist. Und Haupt, dieses Wort im Griechischen, meint immer Autorität oder Verantwortung. Also das schwingt dort immer mit, ist immer mit gemeint. Also der Mann ist der Leiter der Familie oder der Ehe. Grundsätzlich gilt natürlich, die Frau ist absolut gleichwertig. Denkt an den Schöpfungsbericht, Ebenbild Gottes und so weiter. Aber die Frau hat andere Aufgaben als der Mann. Mann und Frau ergänzen sich wunderbar. Und die Frau ist die Gehilfin des Mannes, aber sie übernimmt nicht die Leitungsaufgabe, sondern der Mann leitet die Ehe oder die Familie. Und Unterordnung ist ein durchweg biblisches Prinzip und hat nichts mit Minderwertigkeit zu tun. In der Bibel sehen wir, der Bürger ordnet sich dem Staat unter. Der Arbeitnehmer ordnet sich dem Arbeitgeber unter. Das Gemeindeglied ordnet sich den Ältesten unter. Kinder ordnen sich den Eltern unter. Die Frau ordnet sich dem Mann unter. Und, höchst interessant, Jesus ordnet sich dem Vater unter. Also Gott dem Vater. Also wer behauptet, dass Frauen durch Unterordnung irgendwie diskriminiert würden oder abgewertet würden, der behauptet auch, dass Jesus weniger wert sei als der Vater, was natürlich nicht der Fall ist. Denn Jesus ordnet sich freiwillig unter und das hat nichts damit zu tun, dass er weniger wert sei, weniger Gott sei. Also es hat nichts mit dem Wesen zu tun, mit der Wertigkeit, sondern einfach mit der Aufgabe. Und das ist also Gottes Plan, so hat Gott es festgelegt. und wir müssen uns daran halten. Also jede Gesellschaft, egal ob das jetzt ein Staat ist, ob es eine kleinere Gruppe ist oder ob es eine Familie, eine Ehe ist, braucht ja irgendwie Führung. Also es können ja nicht alle gleichzeitig leiten und sagen, was gemacht wird. Ne, jeder, der in so einer Gruppenarbeit mit 4 Leuten gesessen hat, der weiß, was ich meine. Jeder hat da so seine eigenen Gedanken und irgendwann kommt man zu nichts. Das ist oft der Fall. Also es können nicht alle gleichzeitig leiten. Und deswegen hat Gott es so festgelegt, dass der Mann leiten soll und dass die Frau sich ihm unterordnen soll. Und interessant ist aber auch, dass nicht der Mann für die Unterordnung sorgt. Also ist ja nicht der Mann angesprochen, sieh zu, lieber Mann, dass deine Frau sich dir unterordnet, sondern die Frau ist angesprochen, du ordnest dich deinem Mann unter. Also der Mann kann das nicht einfordern und sagen, du musst aber, das ist die Aufgabe der Frau, die sich dann unterordnen soll, freiwillig unter ihren Mann. Und die Bibel sagt, dass Frauen sich unterordnen soll. Übrigens meint sie damit nur ihre eigenen Männer. Mir hat mal eine Frau gesagt, oder die hat gedacht, dass Frauen sich generell allen Männern in der Gemeinde unterordnen müsste. Das heißt, wenn man in irgendeinem Kreis sitzt oder so, müsste die Frau sich automatisch zurückhalten, weil immer die Männer sozusagen das Sagen hätten oder so. Und sie wäre immer im zweiten Glied. Das ist hier überhaupt gar nicht gemeint. Also eine Frau muss sich ihrem Mann unterordnen und den Ältesten in der Gemeinde. Ne? Aber was Gemeindefragen, theologische Fragen betrifft, jetzt nicht irgendwelche Alltagsfragen. Ne? Da muss sie sich nur ihrem Mann unterordnen und nicht sämtlichen anderen Männern. Nur, dass wir dieses Missverständnis vielleicht auch geklärt haben. Und wie das dann jetzt in der Praxis aussieht, ne, diese Unterordnung, das kann, glaube ich, auch je nach Kultur sich auch irgendwie unterscheiden. Ich glaube nicht, weil die Bibel da keine klaren Hinweise gibt, ne? So und so, das wäre jetzt Unterordnung und das wäre Leitung. Ich glaube, da muss jedes Ehepaar für sich selber das irgendwie festlegen. Wir haben dieses Prinzip, Leitung und Unterordnung, wie können wir das leben? Wie kann das praktisch bei uns aussehen? Das meint nämlich auch nicht, dass der Mann der einzige Bestimmer ist. Ne? Also wenn wir aus der Armee zum Beispiel dieses Beispiel nehmen, der erste Offizier und der Kapitän, die beraten sich, die stellen Überlegungen an, was kann man machen. Aber die Entscheidung trifft dann der Kapitän, weil er auch die Verantwortung hat. Also von übergeordneter Stelle wird er zur Rechenschaft gezogen, wenn es schief geht. Aber er diskutiert, er holt sich Ratschlag von seinen Leuten, von seinen Offizieren. Und ähnlich ist das auch in der Ehe. Der Mann muss sich später vor Gott verantworten. Wir sehen das im Garten Eden. Als es schief gegangen ist nach dem Sündenfall, wen spricht Gott an? Eva war ja die Erste. Adam hat sich natürlich mitschuldig gemacht und hat mit Passivität geglänzt und hat sich mitverführen lassen. Aber Gott spricht Adam an. Er sagt, wo bist du, Adam? Und er redet die ganze Zeit mit Adam, weil Adam das Haupt der Ehe ist und sich vor Gott verantworten muss. Und so muss sich jeder Mann vor Gott verantworten. Und ich als Mann weiß, ich muss irgendwann Rechenschaft abgeben vor Gott für meine Ehe, für meine Familie, für meine Kinder. Und deswegen bin ich das leitende Haupt sozusagen in meiner Ehe. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht darüber reden. Ganz im Gegenteil, wir diskutieren alles gemeinsam aus. Und wenn Lydia eine andere Meinung hat als ich, dann ist das eigentlich immer ein Alarmsignal. Dann weiß ich, okay, vielleicht liege ich irgendwie falsch und ich muss noch intensiver darüber nachdenken. Und wir treffen dann aber die Entscheidung auch gemeinsam. Aber letzten Endes muss ich es verantworten. Genau, das so kurz zum Hinweis, der richtige Fokus. Ehe ist nicht alles, die Beziehung zu Gott steht im Zentrum. Dann die Rolle des Mannes, ein dienender, leitender Leiter, genau. Und die Frau, die sich ihm unterordnet, eine Gehilfe für den Mann ist. Und zum Schluss noch ein kurzerer Punkt, der dritte Punkt, die göttliche Ehe. Am Ende dieses Abschnittes hier von Epheser 5 formuliert Paulus einen absoluten Kracher. Er sagt, deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein, das dürfte euch jetzt bekannt vorkommen. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Paulus zitiert ja erst aus dem Schöpfungsbericht, ne? 1. Mose 2,24, macht damit auch klar, dass die Schöpfungsordnung immer noch gilt. Also die ist nicht abgelöst worden. Warum? Ja, weil die Schöpfung noch da ist. Ne? Also die Schöpfungsordnung ist halt eine Ordnung für die Schöpfung und solange wir diese Schöpfung haben, gilt die Schöpfungsordnung. Also sie ist nicht begrenzt für Israel, für erstes Jahrhundert oder für wen auch immer, sondern das ist die Schöpfungsordnung, bis Gott ja eine neue Schöpfung macht. Also solange Himmel und Erde also hier bestehen, gilt diese Schöpfungsordnung. Auch für neutestamentliche Christen. Aber dann im Vers 32, dann haut er so einen richtig raus. Er sagt nämlich, die eigentliche Ehe ist gar nicht die zwischen Mann und Frau. Also er redet ja die ganze Zeit, ne, Frau muss sich unterordnen, man muss die Frau lieben und so weiter. Und dann am Ende sagt er übrigens, Ehe ist eigentlich gar nicht Mann und Frau, sondern Christus und die Gemeinde. Und die Ehe von Mann und Frau ist nur ein Hinweisschild auf die eigentliche, auf die wahre Ehe. Also wenn Menschen unsere Ehe sehen, die Liebe zwischen Mann und Frau in der Ehe, dann sollen sie erkennen, dass Jesus so seine Gemeinde geliebt hat und wie der Mann die Frau liebt und dass sich die Frau dem Mann so unterordnet, wie die Gemeinde sich Jesus unterordnet. Man kann sagen, wir evangelisieren durch die Ehe. Die Ehe symbolisiert das Evangelium. Und jetzt dürfte, glaube ich, auch jedem klar sein, warum die Ehe so angefochten ist. Der Teufel hasst Ehe, weil die Ehe ein Geschenk Gottes ist und weil die Ehe eine Veranschaulichung ist des Evangeliums, der rettenden Liebe Gottes, Jesu, für uns Menschen. Und das hasst Satan wie die Pest. Und deswegen greift er die Ehe an und versucht sie irgendwie zu zerstören. Also die Ehe hilft uns, das Evangelium zu verstehen, und das Evangelium hilft uns, die Ehe zu verstehen. Ehe ist etwas Wunderbares, aber Ehe ist nicht alles. Auch Single sein hat seinen Platz. Also nebenbei, Paulus war Single, Jesus war Single, Jeremia war Single. Also wenn man sagt, man dürfte kein Single sein, wird das schwierig in der Bibel. Also auch das Single-Sein hat seinen Platz. Also es gibt im Leben auch Erfüllung ohne eine Ehe. Und ich glaube, wir vergöttern Ehe manchmal. Vielleicht ist Ehe sogar ein Götze in unserer christlichen Gesellschaft sogar geworden. Man sagt dann sowas wie, ja, wenn du nicht heiratest, dann bist du nicht vollwertig oder dann hast du das Größte verpasst, wie auch immer. Das ist eine Lüge. Man muss nicht heiraten, um glücklich zu sein. Johannes Treichel schreibt, die größte Liebesbeziehung, die Christen am meisten feiern sollen, ist die von Himmel und Erde. Die intime sexuelle Liebe ist ein Schatten dieser größten Liebesbeziehung. Also freu dich jetzt schon, dass du Teil dieser Ehe sein darfst, wenn du ein Kind Gottes bist natürlich, ne? Dann bist du Teil der Braut Jesu, Teil der Gemeinde. Und du darfst wissen, Jesus liebt dich und du bist in einer Liebesbeziehung zu Jesus. Er ist jetzt schon dein Partner. Jesus ist ja der Bräutigam, der Partner der Gemeinde. Und so wie Christus seine Braut, die Gemeinde, liebt und er sie niemals verlassen würde, könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus seine Gemeinde verlassen würde, dass er sagt, so, ihr seid raus und ich habe es mir anders überlegt, absolut unvorstellbar, niemals würde Jesus das machen. Er liebt seine Gemeinde und er steht zu seinem Wort, er würde uns niemals verlassen und das zeigt uns, ein Mensch darf sich nicht von seinem Ehepartner scheiden lassen, weil andernfalls würde er das Evangelium verzerren. Er würde ein falsches Licht auf Jesus werfen. Und man würde Jesus dann sozusagen vor den Augen der Welt Untreue unterstellen. Weil das, was wir in der Ehe machen, ist ja ein Hinweisschild auf die Ehe von Christus zu seiner Gemeinde. Und wenn wir unsere Ehe so leben, nicht im Willen Gottes, dann werfen wir ein schlechtes Licht auf Jesus und seine Liebe zu uns. Und die Menschen können das Evangelium gar nicht mehr verstehen. Und sie denken irgendwann, ja, wenn unsere Ehe auch kündbar ist, vielleicht kann Jesus seine Liebe auch aufkünden und uns irgendwie verlassen, was aber niemals der Fall sein wird. John Piper schreibt, solange Christus seinen Bund mit der Gemeinde hält und die Gemeinde durch die allmächtige Gnade Gottes das erwählte Volk Gottes bleibt, so lange gehört es zum innersten Wesen der Ehe, was Gott zusammengefügt hat, kann nur Gott trennen. Christus liebt seine Braut bedingungslos. Er behandelt sie immer mit allerhöchster Achtung. Er verlässt sie niemals. Er nimmt sie sogar bei schlimmsten Fehltritten unsererseits wieder auf. Und wäre Jesus nicht so, dann wären wir doch alle hoffnungslos verloren. Also wenn es an uns hängen würde, ob Jesus bleibt, uns liebt, uns nicht verlassen würde, dann hätten wir schon lange verloren. Aber Jesus ist eben nicht so. Und ich glaube und bin überzeugt, wenn wir uns an die Maßstäbe halten, die Gott uns hinsichtlich von Ehe gegeben hat, dann können wir das Evangelium von Jesus, von seiner großen Gnade verkünden. Ich komme zum Schluss. Vor einiger Zeit hörte ich mal einen Pastor sagen, ich frage Brautpaare in der Ehevorbereitung immer, ob sie in der Ehe glücklich werden wollen. Und er sagte dann, wenn sie ja sagen, dann werde ich euch nicht trauen. Weil man ja nicht in die Ehe gehen soll, um glücklich zu werden, sondern um glücklich zu machen. Vielleicht habt ihr sowas auch schon mal gehört. Das klingt erstmal gut und auch irgendwie biblisch. Ne, dieses keine egoistischen Absichten, das Wohl des anderen im Blick haben und so. Aber ich glaube, es ist nicht ganz korrekt, wenn wir auch Epheser 5, was wir eben gelesen haben, ernst nehmen. John Piper sagt, der Grund, warum es so viel Leid in der Ehe gibt, liegt nicht daran, dass Ehemänner und Ehefrauen ihr eigenes Vergnügen suchen, sondern dass sie dies nicht im Vergnügen ihres Ehepartners suchen. Suche deine Freude in der Freude deines Ehepartners. Liebe sucht Glück im Glück des anderen. Ich finde, das sind unheimlich faszinierende und nachdenkenswerte Aussagen, die Piper hier trifft. Vor allem die letzten zwei Sätze. Suche deine Freude in der Freude deines Ehepartners. Liebe sucht Glück im Glück des anderen. Also, liebe deinen Ehepartner, den du irgendwann mal haben wirst. Vielleicht, wahrscheinlich, wie auch immer. Liebe ihn mit ganzer Kraft, mit ganzer Leidenschaft. Dann wirst du selber größtmögliche Erfüllung in der Ehe finden. Dann wird dein Partner glücklich werden. Dann wirst du deinen Kindern einen sicheren, stabilen Hafen bieten. Dann wirst du zur Stabilität der Gemeinde beitragen. Und nebenbei wirst du auch das Evangelium von der großen Gnade Jesu verkünden. Amen.